Kultur im Radio.
Radio Kultur.
Kulturradio.
Wir sagen guten Morgen und haben gleich einen Studiogast ohne lange Umschweife. Bei uns sitzt hier gegenüber der Florian L. Arnold. Guten Morgen, Florian.
Guten Morgen, Heinz.
Ja, du hast die Einladung gestern sehr spontan angenommen, nachdem wir gesprochen haben. Und es freut mich. Vielleicht müssen wir uns zunächst mal ganz kurz doch den Leuten, die dich gar nicht kennen, noch nicht kennen, sagen, wer du bist. Vielleicht, ich habe jetzt in der Ankündigung geschrieben, du bist Autor, du bist Galerist, du bist Zeichner und vielleicht kannst du es noch ergänzen oder präzisieren, was bist du mehr in erster Linie?
Ach, das trifft alles zu, aber ich würde doch sagen, im Hauptsinne bin ich dann doch Autor. Also so betrachte ich mich, wenn man mich nach meinem Beruf fragt.
Genau, also Autor. Du schreibst Bücher, aber das bezeichnet man ja nicht so sehr als Autor, das ist Gebrauchslyrik oder so. Du schreibst auch für Zeitungen, also als Journalist im weitesten Sinne kann man dich vielleicht auch bezeichnen. Ne?
Für den Kulturbereich, genau.
Ja, da frage ich zunächst erstmal danach, gehst du eigentlich gerne dahin oder machst du das, weil du zwischendurch auch mal vielleicht ein bisschen finanzielle Mittel brauchst?
Natürlich steht der pekuniäre Aspekt schon auch, hat auch durchaus seine Berechtigung. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich Überzeugungstäter. Und ich gehe vor allem auch deswegen gerne hin, weil so mein Steckenpferd sind auch so ein bisschen so die kleineren und freien Einrichtungen geworden. Und ich bin eigentlich immer wieder erstaunt und bewundere das, was eigentlich hier in der Region alles geleistet wird, so im Bereich Theater, im Bereich bildende Kunst. Also da sind wir hier schon wirklich reich gesegnet.
Ich frage eigentlich deshalb, weil du ja vielleicht den einen oder anderen Zeitungsleser, soll ja auch noch Zeitungsleser geben,
ich hoffe es.
Mit dem Namen bekannt bist, eben Florian L. Arnold oder abgekürzt FLX, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also genau. Wenn man ein Kürzel dasteht. Da sagen die, ach, der ist es, wenn sie es jetzt hören. Auf der anderen Seite eben frage ich natürlich wegen der finanziellen Mittel, weil ich stelle mir vor, der Autor an sich, Florian L. Arnold, muss sich sehr anstrengen, dass er mit dem, was er als Buch herausbringt, dann tatsächlich irgendwie so viel zusammenkriegt, dass er davon leben kann, oder? Sehe ich das falsch?
Das ist schon ein sehr hartes Brot und ich habe auch wir hatten ja vor kurzem einen sehr netten Autorenkollegen zu Gast in der Griesbart-Galerie, den Walter Barko aus Wien. Der ist Autor, er ist Choreograf, der macht 10.000 Dinge und der muss sich auch sehr nach der Decke strecken. Also ich glaube, jeder, der diesen Beruf ergreift, und es ist richtig ein Beruf, auch wenn er nicht viel Geld einbringt, der weiß einfach, dass er da auch vor allem finanzielle Durststrecken zu überwinden hat. Es ist andererseits aber auch einfach eine wunderbar lohnende Sache, denn ich glaube, es gibt eigentlich, außer vielleicht beim Musizieren, wenig Dinge, die so erfüllend sind, wie wenn man einen Text fertig gemacht hat und der genau so geworden ist, wie man ihn sich vorgestellt hat. Das ist grandios, sowas.
Wie bist du dazu gekommen, Bücher zu schreiben?
Wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich bin ja eigentlich studierter Kulturwissenschaftler, habe dann einfach, um mir neben dem Studium ein bisschen was zu verdienen, schon angefangen, ein bisschen zu schreiben. Und habe gemerkt, dass das auch eine ganz tolle Sache ist, wenn man nicht nur immer sachlich schreibt. Also ich bin immer furchtbar gerüffelt worden in der Uni, weil ich so einen essayistischen Stil hatte. Aber ich fand dieses Narrative und Erzählerische einfach wichtig und hat mir wahnsinnig Freude gemacht. Und wie es dann so ist, man rutscht in eine Theatertruppe rein, man fängt dann an, eigene Textchen zu machen. Man denkt sich, Mensch, probier doch mal die Textsorte aus, probier mal das aus. Dann bin ich natürlich irgendwo so ein altes Lästermaul und schreibe einfach gerne Satirisches und Ironisches. Und ehe man sich's versieht, hat man dann plötzlich irgendwie einen längeren Text vor sich und denkt sich, Mensch, jetzt mach doch mal einen Roman draus oder eine Erzählung. Und dann wächst einem das so zu. Dann lernt man auch Kollegen kennen, andere Autoren und die sagen einem, probier mal das aus, mach doch mal hier. Und sozusagen mit jeder Möglichkeit, die einem irgendwo angeboten wird, wächst man dann mehr und mehr rein und irgendwann mal stellt sich gar nicht mehr die Frage, bin ich jetzt Autor oder bin ich es nicht, sondern dann sagt man einfach, ich bin's jetzt und muss das durchziehen. Das ist mein Leben.
Wie viele Bücher sind es schon inzwischen?
Also 3 Bücher sind schon. Das 4. und 5. ist derzeit in Vorbereitung. Ich bin jetzt gerade mit einer Literaturagentur in Verhandlung, die 2 Arbeiten jetzt in die Vermittlung übernehmen wollen. Und ansonsten die Produktion von einem kleinen Theaterstück läuft momentan an.
Und die Verlage? Sind das Selbstverlage oder Kleinverlage oder Großverlage?
Ja, es gibt ja immer diese gehässige Lesart, dass man sagt, wenn jemand im Selbstverlag ist, dann ist er kein Autor. So habe ich auch angefangen. Mittlerweile habe ich das Glück, dass ich jetzt also auch einen regulären Verlag gefunden habe. Das ist der Geheimsprachenverlag. Und mit einem weiteren, größeren Publikumsverlag, wie man das so nennt, laufen gerade Verhandlungen.
Mhm. Erfüllt einen das mit einem gewissen Stolz, wenn man so ins Bücherregal guckt? Ich nehme an, du hast eins und hast auch viele Bücher drin stehen.
Ich habe viele Bücherregale, ja.
Und hast da jetzt die Ecke eingerichtet, wo deine kommen, und wie viel Platz hast du jetzt daneben gelassen, damit noch welche reinkommen?
Da bin ich ein viel zu großer Chaot, als dass ich jetzt da wirklich Platz lassen würde, sondern es gibt im Bücherregal einfach noch eine freie Stelle und da tue ich dann mein Buch rein. Aber es ist dann doch ganz nett, wenn man so manchmal so in einem kleinen Krisenmoment, und die kommen ja immer wieder mal, wenn man dann mal ins Bücherregal guckt und dann sieht man so den Buchrücken mit dem eigenen Namen und sagt sich, naja, du fängst ja nicht wieder bei Null an, sondern du hast ja schon mal was gemacht.
Ja, du siehst ja nicht nur mit dem eigenen Namen, sondern deine Cover stechen ein bisschen hervor. Auch vom Buchrücken her wirst du sofort, das ist meins da vorne, ne? Das wirst du sofort sehen. Was dann auf der breiteren Fläche vorne drauf ist, das hast du meistens irgendwie illustriert oder gezeichnet. Selbst.
Ja, ja. Also ich bin ja auch Zeichner und Gestalter, und da ist es natürlich ganz schön. Also das hat mir auch an dem Verleger sehr gut gefallen, dem Herrn Sievert, der mir damals einfach gesagt hat, du hast ja ein fertiges Konzept für das Buch, also dann mach das auch alles so. Und habe dann einfach vom Verlag eben die technische Assistenz bekommen, was ich machen musste, also wie man das Buch dann einrichten muss. Gibt es ja 10.000 Dinge, dann Beschnitt, Rand und Tod und Teufel. Aber im Endeffekt konnte ich eigentlich wirklich sagen, so, ich möchte irgendwie die Seitenzahl hier sitzen haben und ich möchte, dass diese kleine komische Monsterfratze vorne auf dem Cover genau so drin sitzt und aussieht. Und das ist schon irgendwie eine schöne Sache, wenn man da das alles ausprobieren darf.
Mhm. Bei Shakespeare steht ja irgendwo, dass der Mensch 7 Leben hat. Gut, als er lebte, da war es noch nicht ganz so lang. Die 7 Leben sollten auch jeweils 7 Jahre dauern, so ungefähr. Mhm. Hast du mal geguckt, wie bei dir so die Amplituden sind, oder also wie schnell du was änderst? Jetzt bist du auch noch Galerist geworden, unlängst, vor einem Jahr knapp, ja, so ungefähr. Ja. Sind das so Abschnitte oder überdeckt sich das irgendwie ganz chaotisch und völlig ungeordnet?
Also früher hätte ich gesagt, war es völlig chaotisch und ungeordnet. Mittlerweile würde ich sagen, sind so die Amplituden so ungefähr 2 Jahre.
Dann machst du was Neues.
Das ist noch gar nicht so, dass ich das selber entscheide, sondern das kommt einfach auf mich zu, dass irgendjemand dann plötzlich dasteht und sagt, Mensch, hier ist ein interessantes Projekt, willst du mitmachen? Oder dass einfach irgendwas auch im Leben passiert, dass man sagt, Mensch, das musst du jetzt mal ausprobieren. Und das hat sich irgendwie so jetzt eingependelt, dass das alle 2 Jahre sich ergeben hat, so eine Änderung.
Mhm. Wie gesagt, Griesbeck-Galerie war vor einem knappen Jahr so, nicht, dass du angefangen hast?
Ja, also wir haben vor einem Jahr angefangen mit den Vorbesprechungen und mit dem neuen Vorstand haben wir dann jetzt im Februar übernommen.
Mhm. Und da bist du der Galerist oder sind es mehrere?
Wir betrachten uns als Kollektiv, da ist der Frank Rännchen dabei, der ist Bildhauer, der Martin Leibinger, der Name dürfte von der Kulturfahrschule und auch so hier als freier Kurator ein Begriff sein. Dann haben wir die Benita Finzelberg, die ist auch Kulturwissenschaftlerin, und die Tanja Anderback dabei. Und wir machen das als Kollektiv. Wir suchen uns Künstler und interessante Positionen raus, die diesen schönen historischen Raum der Griesbadgalerie bespielen können. Und machen dann als Begleitprogramm immer so kleine Salons. Und eben in diesem Rahmen haben wir jetzt dann im Juni auch 2 Literaturabende gemacht und haben das dann also auch ganz, ganz groß und stolz dann unsere erste Literaturwoche im Griesbad genannt.
Ja, die Griesbad-Galerie ist gar nicht im Griesbad, sondern die ist im Seelengraben, die Nummer 30. Ja, genau. Das ist um die Ecke sozusagen. Ja. Also wer jetzt hier aus Ulm und Umgebung ist und da hingehen möchte, kann das natürlich tun. Mhm. Gibt es feste Öffnungszeiten?
Wir haben feste Öffnungszeiten, immer Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Momentan haben wir eine Installation, das heißt, man kann gar nicht in die Galerieräume rein, weil die vollkommen mit Fäden ausgesponnen sind. Also man kann nur vom Hof aus reinschauen, aber der ganze Hof ist auch mit Fäden überwölbt, also quasi die gleiche Art Gewölbe, wie es das Griesbad hat, ein schönes Kreuzrippengewölbe, und das ist auch eine schöne Sache anzuschauen.
Mhm. Ihr wollt also nicht nur Ausstellungen machen, du hast schon erwähnt, ihr habt eine Literaturwoche gemacht. Die nächste, da steht jetzt als nächstes eine Finissage, glaube ich, an, also die Beendigung.
Ja, wir machen als nächstes ein richtiges Sommerfest, wo wir also, da haben wir eine junge Tänzerin da, die Frauke Kalbach, die also darin tanzen wird in der Installation und sozusagen auf künstlerischem Wege helfen wird, sie auch wieder zu deinstallieren. Dann haben wir einen wunderbaren Musiker, den Jochen Anger, der manchen auch noch vom Ensemble Pio her gut bekannt sein dürfte und der auch hier relativ viel macht, der wird auch da sein. Wir werden den Künstler, den Matthias Wolf, da haben. Wir werden schöne Leckereien zu essen haben. Wir werden Gespräche haben und das verspricht ein richtig schöner, lustiger Sommerabend zu werden am 7. September.
7. September, wenn es dann noch Sommer ist, hoffen wir doch.
Davon gehen wir jetzt aus.
Gut, zwischendurch machen wir jetzt mal die erste Musik und dann sprechen wir gleich noch weiter. Morgen, hier ist das Kulturradio von Radio Free FM. Wir haben einen Studiogast, den Florian L. Arnold. Und zwischendurch darf ich mal ganz kurz sagen, dass auch über Internet wir zu hören sind, Livestream. Und da haben sich auch schon welche gemeldet, die zuhören. Einen Zuhörer, den wir ganz herzlich grüßen, haben wir in Bodrum in der Türkei, den Işık Aydın. Und einen haben wir in Neu-Ulm oder Ulm, das kann ich nicht genau sehen, aber aus der Gegend hier auf jeden Fall, der bekennt, dass Kultur sonst nicht so sein Ding ist, aber heute hört er mal zu. Ich hoffe, ich habe für dich auch gute Informationen und interessante Gespräche. Ein interessanter Gesprächspartner jetzt hier ist der Florian L. Arnold, der als Galerist, als Autor, als Zeichner unterwegs ist, aber auch für viele Leute, die Zeitung lesen, bekannt ist als Flix, FLX oder als Florian L. Arnold eben bei Kulturberichten, bei Rezensionen über Theaterstücke und Entwicklungen und so weiter. Florian, wir haben gestern zusammengesessen, das war dann auch der Grund, dich zu holen. Die nächsten 2, 3, 4, 5, 6 Minuten würde ich gerne mit dir über etwas sprechen, was du so ein bisschen als Idee geboren hast. Weil Neu-Ulm ja auch immer so nach einer gewissen Möglichkeit sucht, ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen, hast du jetzt aus deinem Metier gesagt, ja, könnte man doch vielleicht was mit Literatur machen und hast eine Idee geboren. Ich will da jetzt gar nicht groß nachfragen im Einzelnen, sondern die kannst du ja mal vielleicht ein bisschen zusammenhängend uns vorstellen.
Ja, die Idee wäre jetzt einfach folgende. Es gibt ja den sogenannten Slow Art Day.
Slow Art Day.
Slow Art Day. Also wenn man das übersetzt, Tag der langsamen Kunst. Das Konzept kommt aus den USA, bekanntlich ein schnelllebiges Land, wo man einfach gesagt hat, um Kunst, und damit sind alle Bereiche gemeint, also Theater, Literatur, bildende Kunst, alles, um das richtig genießen zu können, muss man sich einfach auch eine gewisse Zeit selber nehmen. Und davon abgeleitet habe ich mir überlegt, dass man in Neu-Ulm einfach so etwas macht wie einen Slow Literature Day. Übrigens auch kein Begriff, den ich geprägt habe, sondern der auch in den USA geprägt wurde, wo man einfach gesagt hat, man möchte gerne so ein bisschen auch die freie Literatur- und Autorenszene etwas stützen, was man vielleicht so ein bisschen anhand der Zahlen auch deutlich machen kann. Es gibt in Amerika jedes Jahr 300.000 Veröffentlichungen ungefähr von großen Publikumsverlagen, also Neuveröffentlichungen, und 700.000 Veröffentlichungen kommen auf dem freien Sektor. Und das ist also die USA. Deutschland hat die gleichen Zahlen, ist aber bekanntermaßen deutlich kleiner. Und Neu-Ulm und Ulm und die ganze Umgebung hat ein durchaus fruchtbares literarisches Biotop, das wir dann anzapfen würden, indem wir eben sagen, wir machen einen solchen Slow Literature Day in Neu-Ulm mit dem Theater Neu-Ulm als Ausgangspunkt und Kernpunkt und Dreh- und Angelpunkt und Partnern, das können dann Privatleute sein, Geschäftsleute, die Räume zur Verfügung stellen, wo also Autoren lesen können.
Also im Klartext zum Beispiel kann jemand sein Wohnzimmer zur Verfügung stellen oder ein Geschäftsmann, eine Apotheke oder vielleicht auch ein Rechtsanwalt, seine Kanzlei. Und da ist dann ein Autor eingeladen und das Publikum kommt auch dahin.
Genau das.
Wird dann von dem Hausherrn bewirtet vielleicht mit einem Glas Rotwein, ja, und hört sich dann diesen Autor an.
Also der Gedanke ist durchaus, dass das auch so ein bisschen so ein bisschen Partycharakter hat. Es gibt was Gutes zu trinken, es gibt was Gutes zu essen, es gibt den Autor, der sein Werk vorstellt, der daraus liest, mit dem man sich dann unterhalten kann. Und da gibt es dann einfach mehrere Stationen. Und die Idee ist natürlich dann auch, die ganz unterschiedlichen Literaturgenres dann auch vertreten zu haben. Also beispielsweise auch eben einen Bühnenautor, nicht nur einen belletristischen Autor, dann Lyriker, dann fände ich es natürlich auch wieder spannend, auch Leute aus der Poetry-Slam-Szene auch vertreten zu sehen, die ja muss man einfach so sagen, wirklich der Literatur in den letzten Jahren auch wieder viele neue Impulse gegeben hat, auch hier in der Gegend.
Ja, bist du eigentlich selbst ein Slammer oder nur ein Zuhörer bei Slams?
Ich bin ein leidenschaftlicher Zuhörer von Slams und finde das auch ganz grandios, aber ich fühle mich dann doch teilweise schon ein bisschen zu alt dafür.
Wieso? Was ist da der Unterschied zwischen älteren und jüngeren Slammern?
Also da muss ich jetzt einfach sagen, wenn so ein 16-Jähriger da auf der Bühne steht und dann einen Text bringt, wo mir einfach vor Staunen nur noch der Unterkiefer runterklappt, da muss ich dann schon sagen, also der soll dann seinen Moment auf der Bühne haben und ich sitze gerne unten und applaudiere und habe dann aber auch gar nicht mehr den Ehrgeiz, mich daneben auszutoben. Ich bin dann schon eher so etwas die gesetztere Generation, die dann woanders dann im Sessel sitzt und aus ihren Weisheiten verliest.
Für alle Leute, die es nicht wissen, was Poetry Slam ist oder noch nie da waren, es treten da, wie du jetzt sagst, jüngere Autoren vornehmlich gegeneinander an mit den Texten. Haben die ein Zeitlimit oder wie läuft das?
Also früher war es ja so, da gab es ein ganz strenges Zeitlimit. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen aufgelöst, dass man auch gesagt hat, man findet zu freieren Formen, wo das mit dem Zeitlimit nicht mehr ganz so eng gesehen wird. Aber es gehört schon dazu, dass das ein bisschen sowas wie ein Wettkampf ist. Du hast 5 Minuten Zeit meinetwegen und musst einfach gucken, dass du diese 5 Minuten bestmöglich füllst. Und
also die Leute müssen entertained werden, müssen angemacht sein sozusagen und dann das Publikum entscheidet, wer der Gewinner des Abends ist oder immer in Runden erstmal, wer Rundengewinner ist. Und
ja, wobei es gibt ja dann auch das Modell, dass man eben auch eine Jury hat, die dann meistens aus dem Publikum gewählt wird und die dann den Sieger kürt. Aber es hat alles schon mit Tempo und schon eine kleine Leistungsschau auch.
Und das also auch für vor allen Dingen für jüngeres Publikum, aber es sind auch ältere da, aber Leute, die einfach Lust haben, sich mit witzigen, unterhaltsamen oder auch sonst meistens doch humorvoll, oder? Oder
also gibt es auch ernste Texte? Ist schon sehr wichtig und das ist auch so das Schöne, was man jetzt beobachten kann. Es werden mehr und mehr auch ganz ernste Formen auch zugelassen. Also das, ich finde, dass das Repertoire eines solchen Poetry Slams hat sich so in den letzten 2-3 Jahren doch sehr erweitert. Und dadurch ist das mittlerweile auch keine, muss man wirklich sagen, keine Plattform nur für junge Leute, sondern einfach für alle, die Spaß am gesprochenen Wort haben, die Freude haben an den Möglichkeiten, die Sprache bietet. Und man hat ja immer der deutschen Sprache so ein bisschen vorgeworfen, sie sei hölzern, sie hätte nicht das Lyrische und Poetische von des Italienischen oder des Französischen. Aber das stimmt nicht. Es gibt wunderbare deutsche Texte, nicht nur die Klassiker, auch Zeitgenossen.
Ja, da gibt es ja auch ein Buch, das heißt Schnell und Hell. Da sind, glaube ich, 555 humoristische oder humoranklingende Gedichte drin. Und da wird bewiesen, dass sowohl die älteren Herren wie Goethe und so weiter, als auch die jüngeren ganz schön viel auf Lager hatten. Und da sind natürlich auch so welche versammelt wie Kästner oder auch Heinz Erhardt oder sowas. Aber ja, die dann zum Beispiel in einer besonderen Ecke zum Beispiel parodistisch was machen. Also der Erlkönig von Heinz Erhardt ist zum Beispiel sehr witzig oder der Taucher, solche Sachen. Ne? Ja. Und deswegen das Nicht-Humorvolle ist, glaube ich, eine Mehr. Ich weiß nicht, wer da in den Vordergrund getreten ist, immer gesagt hat, wir Deutschen haben keinen Humor. Der hat vielleicht sagen sollen, ich habe keinen Humor und ich bin Deutscher.
Also ich kenne Engländer, die sagen, die Deutschen haben sehr wohl Humor. Sie haben einen anderen Humor als die Engländer oder die Franzosen, aber sie haben Humor. Und wenn man auch mal schaut, wie viele deutsche Humoristen es gibt, die also auch außerhalb von Deutschland geschätzt werden, dann, glaube ich, brauchen wir da keine grauen Haare kriegen.
Ja, also kommen wir noch mal ganz kurz zum Slam zurück. Gibt ja auch einen Science-Slam und inzwischen auch einen Song-Slam. Also den hab ich noch nicht so ganz auf Lager, was da gesungen, geslammt wird. Ich kenne es vom Impro-Theater, dass man da auch Lieder improvisiert nach einer bestimmten Form. Das kann sehr witzig sein und ist auch sehr anstrengend. Aber beim Science-Slam, das imponiert mir, wenn jemand einen wissenschaftlichen Zusammenhang auf der Bühne innerhalb einer, sagen wir, 10-minütigen Show sozusagen darlegt, den Leuten dann noch was dabei erzählt, dass sie was erfahren sozusagen und das auch noch irgendwie in einer Form des Hängen bleibt, weil er vielleicht humorvolle Dinge mit einstreut, das imponiert mir. Warst du auch schon mal beim Science Slam?
Ich war einmal da und als jemand, der in Mathematik und Physik grausamst versagt hat, muss ich wirklich sagen, ist ein tolles Format. Also ich habe ein paar Sachen kapiert, wo ich damals in der Schule drin saß und mir dachte, gut, Hopfen und Malz verloren, nächstes Thema.
Ja gut, die Kunst ist ja oft da geeignet. Ne? Inzwischen gibt es ja auch zum Beispiel den Tobias Mann, der den Faust in 5 Minuten rappt oder sowas.
Ja. Genialer Mann, ja.
Und da wissen die Leute auf einmal auch Bescheid und können die Geschichte. Wir haben im Studio noch zu Gast den Florian Arnold, der aber gleich dann abdampfen muss. Er hat ein Date außerhalb von Ulm und kann nicht so lange bleiben. Wir haben sehr viel gesprochen über das, was ihn beruflich sehr interessiert, über Literatur, über die Art, da ist der erste Anruf bei uns, über die Art, wie Bücher entstehen bei ihm und so weiter. Vielleicht mal die Frage an ihn, gibt es eigentlich einen Platz, bei dem besonders Literatur gepflegt wird? Es gibt ja in anderen Orten, München zum Beispiel, Literaturhäuser oder ein Literaturhaus. Gibt es sowas? Und meinst du, dass es in Ulm und Neu-Ulm dafür auch dann Bedarf gibt, dass da Leute kommen, die das vielleicht irgendwie nutzen wollen? Oder?
Also das Spannende an Literaturhäusern ist ja, dass immer mehr von ihnen gegründet wurden. Das erste wurde 1986, glaube ich, in Berlin gegründet. Und seitdem hat das ja rapid zugenommen. Also die nächsten umliegenden Literaturhäuser sind in Stuttgart und in München. Und es gibt mittlerweile auch Literaturhäuser in Skandinavien, in Belgien, in der Schweiz, in Österreich. Jetzt könnte man natürlich sagen, eine so hohe Dichte von Literaturhäusern, da kann man dann hinfahren, da braucht man in Ulm dann nicht auch noch eines. Ich würde aber doch denken, es gibt hier sehr viele schöne Initiativen in Ulm, die sich um die Literatur bemühen. Vor allem die kleineren Buchhändler, ich möchte jetzt einfach nur mal ganz stellvertretend den Sammy Wilczek von der Buchhandlung Jastram nennen, der sich immer wirklich um Nischen, um wenig beachtete Momente in der Literatur da auch bemüht. Und solche Dinge beispielsweise dann auch in einer Art Initiative Ulmer Literaturhaus zu bündeln, das wäre schon eine schöne Sache.
Da müsste aber manche über ihren Schatten springen, weil jetzt ist natürlich so, die schönen Ideen kann er in seinem eigenen Haus verwirklichen. Er muss natürlich das Publikum lockt da rein. Zum Beispiel die Idee mit der ersten Seite, ich glaube monatlich ist das, wo dann der Clemens Grote die erste Seite eines Buches nimmt und das, glaube ich, mal drei, also drei oder vier Bücher, die müsste dann im Literaturhaus machen. Das würde sozusagen die Idee abwandern, ob er es macht. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, das müsste man gar nicht so verkrampft so zentralisieren, sondern dass man einfach vielleicht sagt, das ist auch eine dezentrale Idee, die einfach das bündelt, mit dem Ziel eben, dass alle, die jetzt hier in Ulm und Umgebung sagen, ich möchte einfach eine schöne Literaturveranstaltung nicht verpassen, dass die sowas wie eine zentrale Homepage haben oder eine zentrale Adresse, wo sie sich hinwenden können und wo sie dann erfahren, wann findet was statt.
Ja, die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass Literaturlesungen überhaupt nicht langweilig sein müssen. Du hast ja in der Wissenschaftsgalerie auch diese Woche gehabt. Ich war an beiden Abenden da, also zum Beispiel Walter Barko, der hat eine richtige Performance da auch gemacht oder dein anderer Freund, den du zum ersten Abend eingeladen hattest, aus Weißenhorn, glaube ich.
Der Josef Feistle, der war ja auch schon, ich glaube, vor ganz kurzer Zeit war der hier bei Free FM auch in der Plattform zu Gast und hat seine Arbeit vorgestellt. Ja, das sind einfach tolle Leute, die auch, ich meine, der Josef Feistle ist auch ein wirklicher Performer, der zum Beispiel seit vielen Jahren, da war diese ganze NSA-Abhöraffäre noch überhaupt nicht aktuell, da hat er bereits in seinem Programm eine herrliche Stand-up-Nummer zum Abhören gehabt, wo er sich mit einem Kassettenrekorder selber aufnimmt und dann spielt das wieder ab und sagt dann, ich höre mich selber ab. Aha. Und oder auch Walter Barko fand ich ganz sensationell, der hat aus seinen Romanen Ausschnitte einfach nicht vorgelesen. Also man stellt sich das ja immer so dröge vor, da sitzt einer auf seinem Stuhl ganz in sich zusammengesackt.
Und ist ja auch oft leider so.
Ist dann oft so, ist aber auch wirklich nicht mehr die Regel und auch nicht mehr der Standard, sondern wirklich der Walter stand da und hat wirklich ganz frei kapitelweise deklamiert und hat das also wirklich so lebendig und spannend gemacht. Die Leute hingen ihm an den Lippen. Und solche Veranstaltungen, da muss man wirklich sagen, da tut einem jeder leid, der dann nicht da war.
Ja, Barko ist natürlich auch ein vielseitiger Mensch. Er ist Autor, er ist dann auch Darsteller und Regisseur. Also da vereinigt er vieles. Es gibt ja manche solche, Dario Fo zum Beispiel, der einzige Literatur-Nobelpreisträger aus dem Theaterbereich, ist ja auch so eine Type. Der kann also sämtliche italienischen Dialekte. Und wenn man sein Buch von ihm liest, also als Textbuch und möchte das gerne spielen, dann muss man es erstmal umsetzen, dass bei ihm jede Figur, die da drin vorkommt, irgendwas Typisches ist. Was Neapolitanisches oder was Römisches oder aus einer anderen Region. Und dann lachen die Leute alleine schon, wenn sie diesen Dialekt hören. Das geht ja bei uns auch, aber dann müssen wir natürlich die Dialekte perfekt können und so weiter. Und dann wird Literatur auf einmal lebendig, dann wird die Sprache irgendwie nicht eben nur als eine Abfolge von Buchstaben erkannt und auch beim Hören irgendwie rauscht es nicht an einem vorbei, sondern da passiert halt richtig was. Ne?
Also es kann jedem Autor nur gut tun, wenn er mit dem Theater auch selber ganz aktiv in Kontakt kommt, auch selber mit einfach mit den Brettern, die die Welt bedeuten, seine Erfahrungen sammelt. Denn die schlimmsten Lesungen sind eigentlich wirklich immer die, wo jemand wirklich nur da sitzt, ohne Körpergefühl, ohne auch das Gefühl eines Publikums, dass da einfach auch eine über das gesprochene Wort hinaus natürlich einen Eindruck von der Person haben möchte. Mhm. Und da kann das Theater, glaube ich, ganz viel dazu beitragen.
Leider haben wir jetzt von dir kein Beispiel. Normalerweise, wenn ich einen Literaten einlade, hätte ich von dem immer gerne zwei, drei Sachen, die ein bisschen vorproduziert sind, die wir dann einfach einspielen können, wie so eine CD, weil so ist die Konzentration nicht so groß, wenn man das mal eingelesen hat, dann klingt es ein bisschen besser, sicherer, man kann es korrigieren, wenn es nicht so toll war. Leider hast du es nicht. Aber ich kann nur allen sagen, wer irgendwo mal hört, Florian L. Arnold liest, dann kann man ruhig hingehen. Er liest zwar tatsächlich, aber so frei und hat dazwischendurch auch viele Sprüche auf Lager und auch Spielideen verschiedenster Art, Requisiten und so weiter, ist auch nicht langweilig. Also ich hoffe, wir werden ein paar von den Ideen, die du da hast, realisieren und vielleicht auch dieses, nochmal, wie heißt es, Slow Art?
Slow Literature Day.
Slow Literature Day, das muss ich erstmal lernen. So viel Englisch kann ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall heißt es also Literatur in einem langsamen Stil. Man hat mal überlegt, ob man so Lesungen machen soll, sagen wir 15 am Abend und jeder liest eine Viertelstunde und dann ist sozusagen ein Gong in der Stadt und dann geht mal rum. Das fände ich jetzt nicht so toll. Das ist dieses Häppchen, Fast Food sozusagen, ja. Und Literatur, wenn einer wirklich was zu bieten hat, dann sollte man sich auch in Ruhe anhören. Ich danke dir. Du musst jetzt gleich nach Langenau. War eine schöne halbe Stunde mit dir, Florian.
Mich hat es auch gefreut.
Den Zuhörern und hat es allen auch gefallen. Benze, bist du eigentlich ein Leser so? Der Benze ist ja mein Techniker, der macht die Regeln hoch. Ist jetzt ein bisschen überrascht, dass ich ihn so frage.
Ja, mal kein Problem. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich kein großer Leser bin.
Nur auf dem Handy oder was?
Auf dem Handy, wohl oder übel.
Ja. Aber Internet ist ja auch eigentlich ein Medium, wo man auch lesen muss. Man hat immer gesagt, die Leute lesen ja gar nicht mehr, aber es gibt ja im Internet fast nichts, was man nicht lesen muss.
Also ich habe jetzt spontan auch eher ans Buch gedacht.
Ja, klar. Also du hast da nicht irgendeine Vorliebe, keine Krimis, keine Belletristik, keine
Poesie. Ehrlich gesagt nicht.
Ja. Gut, was liest du im Internet?
Alles Mögliche über Bands und Musik.
Ah ja, wunderbar. Dann wirst du vielleicht jetzt überrascht sein, Bands und Musik. Ich habe ihn ein bisschen genagelt sozusagen, schon letztes Mal, als ich hier die Technik gemacht habe. Ich habe nämlich einige Langspielplatten mitgebracht aus meinem Regal, die ich Gott sei Dank noch verwahrt habe. Deswegen knacken die jetzt gleich ein bisschen, die nächsten zwei Nummern vielleicht. Und der Benze war ganz überrascht, als ich gesagt habe, spiel mal das Stück 2 auf der Seite A. Wusste ja gar nicht, was das ist. Er hat noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Und dann muss er mit der Hand jetzt immer eincuen. Das machen wir, während wir hier sprechen, muss er das machen. Und wenn er jetzt das abfährt, dann hört er das nicht mehr. Normalerweise fängt das immer so an und dann geht die Platte los.
Ne? Ja, jetzt wird der Heinz mich jede Sendung damit aufziehen.
Nein. Einmal muss man so sagen. Hinterher kommst du nicht mehr und du machst so eine gute Technik. Also vielen Dank, Florian. Benze, die nächste Nummer fahren wir ab.
Kulturradio.